Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ja, moin und willkommen zurück zum New Work Chat. Ich bin Gabriel und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's voll rein in eine neue Episode mit Ivo Bettig aus der Schweiz. Mein erster Schweizer ist zu Gast, darüber freue ich mich sehr. Ivo ist Familienvater, außerdem Partner bei der Digitalagentur Unique, die auch in Deutschland aktiv ist, 250 Mitarbeiter beschäftigt und auch schon über 100 Awards gewonnen hat. Und Unique hat vor ein paar Jahren gesagt, wir wollen doch mal schauen, ob wir uns nicht besser organisieren können, ob wir nicht möglicherweise auch in Selbstorganisation kommen. Und klassischerweise kennen wir das ja in unserer Wirtschaft, in vielen Unternehmen. Da ist man hierarchisch, pyramidenartig organisiert von oben nach unten. Je höher die Gehaltsklasse, umso mehr haben diese Leute recht. Ich übertreibe natürlich. Und bei der Holokratie, dem Modell, das man bei Unique eingeführt hat, geht es also eher um Rollen und um eine neue Form der Organisation, die also auf Eigenverantwortung und Selbstorganisation beruht und natürlich auch ein Regelwerk hat. Und der Ivo berichtet aus den praktischen Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Das Ganze geht zurück auf den Amerikaner Brian Robertson. Auch darüber werden wir uns nochmal unterhalten. Und der Ivo berichtet auch nochmal von seiner persönlichen Story, wie er eigentlich dazu gekommen ist. Er hat eine Startup-Vergangenheit, er hat lange Zeit auch mit Asien zu tun gehabt, mit seinem Business. Also ganz spannende Einblicke. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ja, dann moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Ivo Bettig heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Moin.
Guten Morgen, Gabriel. Hallo. Grüße in den Norden.
Musst du natürlich jetzt den Zuhörern und HörerInnen, ich muss mich da auch noch mal ein bisschen dran gewöhnen, noch mal sagen, wo genau du bist. Also wo ungefähr mindestens.
Wo bin ich? Ja, ich lebe zurzeit natürlich im Homeoffice und das Homeoffice ist inmitten von nirgendwo, in the middle of nowhere. So wie man sich das in der Schweiz vorstellt, Hügel, viele Bauernhöfe, ganz viele Handwerker, ganz anonym, kann, glaube ich, auch kaum jemandem hier erklären, was ich eigentlich tue. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das passt für mich. Ich arbeite eigentlich seit eh und je in den Schweizer Großstädten. Hä? Mhm. Großstadt ist für euch fast ein halbes Dorf, aber ich arbeite in Zürich, Bern, bin ich eigentlich primär unterwegs.
Ja, du bist Partner der Digitalagentur Unique, außerdem Gastdozent an der Uni, Scrum Master, Holokratie-Einführer, verheirateter Papa von zwei Töchtern. Also das haben wir gemein. Ich bin ja auch ein Mädchenpapa. Also es gibt, glaube ich, ein paar Themen, die uns beide beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Wir wollen natürlich auch über Holokratie sprechen. Das ist auch ein Thema, das ich aktuell öfter erlebe. Auch bei Clubhouse wird das thematisiert. Da bist du ja auch unterwegs. Ivo, wenn du meiner 7-jährigen Tochter erklären würdest, was du tust, wie würdest du das versuchen?
Das ist ganz gemein, Gabriel. Das ist jetzt ein Zielpublikum, das ich nicht kenne. Ich kenne wahrscheinlich die meisten Fragen rund um diese neue Arbeitswelt, aber wie ich das jemandem erkläre, der 7-jährig ist. Ich habe bei 7 Jahren fast noch die Chance, dass sie nicht durch personifizierte Hierarchie geprägt sind, außer die Eltern natürlich. Also das Schöne ist ja, sie haben definitiv keine schlechten Erfahrungen mit Arbeit und Organisation gesammelt.
Daher auch im Kindergarten und in der Grundschule gibt es natürlich auch die Erzieher, die Autoritäten.
Genau, dort fängt es dann an. Mhm. Dort fängt es dann an. Das ist eine Konditionierung, die wir schon in der Frühe mitbekommen. Vielleicht würde ich ihr erklären, mit allen Gefahren, die das in sich hat, dass sie niemandem mehr gehorchen muss. Um dir einen großen Gefallen zu machen, Gabriel, um die Erziehung noch ein bisschen schwieriger zu machen. Ja, ich denke, es ist tatsächlich viel einfacher, jemandem zu erklären, was das ist, der oder die geprägt ist durch die heutige Arbeitswelt und natürlich diese Defizite, die wir fast tagtäglich erleben, auch tatsächlich nachvollziehen kann. Ich könnte deiner Tochter sicher erklären, dass es darum geht, selbstständig zu arbeiten. Das heißt, selber Entscheidungen zu treffen und nicht unbedingt dem Papa und der Mama zu gehorchen.
Da würde ich dann natürlich intervenieren an der Stelle.
Ja, genau. Das mit dem Sinn und Zweck würde wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger zu erklären sein, dass es mehr darum geht, seinen eigenen Purpose auch zu finden, für was man Arbeit tun möchte und auch den Purpose der Organisation zu definieren und schauen, inwiefern es da einen Bezug gibt, damit ich etwas Sinnvolles tun kann. Weiß noch nicht, ob sie verstehen würde, was Sinnvolles tun ist. Das ist ja das Schöne, die Kinder, die leben noch so im Hier und Jetzt, die machen sich noch so wenig Gedanken dazu.
Wie alt sind deine Kinder?
Ja, 18 und 15. Ja.
Und diskutierst du mit denen schon so Themen wie Arbeit, Karriere?
Kaum. Tatsächlich kaum. Ich versuche auch in meinem privaten Umfeld nicht so viel über Arbeit und Organisation und Hierarchien und all das, wo ich mich eigentlich bei der Arbeit auch damit beschäftige, auch dort noch zu beschäftigen. Erstmal, wie ich gesagt habe, ich lebe in the middle of nowhere. Das ist bei all den Handwerkern und Metzgereien und Bäckereien und Bauern und weiß nicht was, ein Thema, das gar nicht so präsent
Du
ist.
bist ein Exot.
Kann man so sagen. Ja. Also hier fühle ich mich schon ein bisschen als Exot, aber das ist nicht weiter tragisch. Das ist einfach eine andere. Ich habe so viel sonst Flausen im Kopf, die ich dadurch ausleben kann. Das ist ganz okay.
Ja, da steigen wir nachher noch mal näher ein. Vorab würden wir dich natürlich auch gerne ein bisschen besser kennenlernen. Versuch doch mal bitte für unsere Hörer und Hörerinnen dich zu beschreiben in 5 Hashtags, Ivo.
Neugierig, verspielt, interessiert, voller Energie. Vielleicht würde ich den Begriff kollegial nutzen, obwohl das sehr breit interpretiert werden kann.
Hast ja auch schon früh dich im Bereich Gründung Startups bewegt. Vielleicht magst du auch noch mal aus der Phase berichten.
Ja, ich habe während dem Studium hat es schon angefangen. Ich hatte den Luxus, dann studiert zu haben, wo quasi die ganze Web-Thematik hochgekommen ist. Ich mag mich gut erinnern, wir haben in der Freizeit Webseiten programmiert, in Anführungszeichen, oder geskriptet, weil es selbst die großen Firmen einfach nicht konnten. Also da konntest du große für bekannte Marken oder Organisationen Webseiten bauen, weil sie selber einfach keine Angestellten hatten, die das irgendwie tun könnten. Und das haben wir in der Freizeit gemacht. Und ich weiß, wir haben einen großen Teil des Studiums schon damit verbracht, Jobs zu vermitteln rund um Webprogrammierung. Genau, das hat so angefangen und dann habe ich aber einen kompletten Richtungswechsel gemacht. Ich bin dann 7 Jahre zu einer Managementberatung, Accenture, das hieß damals noch Anderson Consulting. Also kompletter Kulissenwechsel, komplett was anderes. Hat übrigens auch wieder mit Neugier und Spieltrieb zu tun. Ich habe schon damals, also das Studium habe ich dann in Lausanne gemacht. Das war Französisch sprechend. Und ich war so wahnsinnig schlecht in Französisch im Gymnasium. Aber das war irgendwie dieser Sprung ins kalte Wasser. So, wenn, dann gehst du dorthin. Tolle Zeit gehabt. Dann der Wechsel in diese Beratungswelt mit Krawatten, Anzug. stark Hierarchie,
Starke Rollen.
Stark Rollen oder ja. Und dann war wieder ein kompletter Richtungswechsel angesagt. Ich hatte dann tatsächlich ein bisschen genug von jawohl, verstanden und okay, das Projekt nehme ich an, mache ich, tue ich. Irgendwann mal geht vielleicht auch der Karrierepfad zu langsam gefühlt. Wie komme ich da weiter? Und
hattest du ein Ziel bei deiner Karriereplanung? Hattest du so
etwas? Ja, möglichst schnell, möglichst hoch.
Reich werden?
Nein, nicht Geld. Ich Spieltrieb vielleicht, gewinnen.
Level.
Nächste Stufe, nächstes Level. Ja, wirklich schnell.
Was war das oberste Level?
Ja.
Geschäftsführer.
Also bei Accenture war ich dann sogenannter Manager. Da gibt es ja diese Stufen, der Analyst, der Consultant, der Manager. Und es war schon ein Antrieb, es möglichst schnell zu schaffen. Möglichst schneller als alle anderen.
Mhm.
Ja, das war ein Antrieb, ja.
Hast du Geschwister?
Ja.
Ich auch. Das hat meinen Competition-Denken sehr gefördert. Also ich habe einen Bruder, der ist 2,5 Jahre jünger und wir waren eigentlich immer im Wettstreit und immer im Battle beim Fußball, beim Basketball, eins gegen eins, wer schneller, kämpfen, ne, wie man das unter Brüdern macht. Und dadurch ist bei mir auch so ein sportlicher Competition-Geist verinnerlicht. Mhm. Also fühle ich mich gerade ein bisschen dran erinnert, wo du das sagst.
Ja, das kann gut sein. Ich habe 2 jüngere Schwestern, wobei mich weniger, ich weiß nicht, daher kommt es wahrscheinlich nicht, ich habe mich dort weniger gemessen. Ich weiß auch nicht, es kommt auch nicht von den Eltern, die ich weiß nicht, das, wie du gesagt hast, vielleicht sind so Sachen gegeben oder nicht. Hm. Bin dann nach Accenture in mehrere Optionen gehabt, mit seiner war Smoothies quasi zu produzieren. Das kam dann auf. Und dann bin ich dann in einer Softwarefirma gelandet, die Software für Schulen macht. Und durfte dort dann einsteigen und war verantwortlich, also Mitglied der Geschäftsführung für die Schweiz und Asien und Europa. Und dann ging das nächste Abenteuer los. Es ging darum, den Asien, ja.
Das interessiert mich aber nochmal, Asien, die Arbeitswelt in Asien. Da wird also hier in Deutschland relativ wenig drüber gesprochen. Was man immer so hört, ist, da wird extrem viel gearbeitet. Japan, Tod durch Überarbeitung. Was sind da so deine Erfahrungen?
Arbeitswelt. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich Asien kenne. Ich war ein paar Mal in China und selbst ich würde nie sagen, dass ich China kenne. Aber es war wieder so eine Abenteuergeschichte. Es ging darum, einen Hub zu errichten in Asien für diesen Vertrieb der Schuhsoftware. Und es war so von meiner Mutter das Thema China, chinesische Medizin, sie hat das praktiziert und so ein bisschen die Faszination gefunden. Und es war einfach, ich wollte nach Accenture irgendwo hin, wo ich in Asien was machen kann. Denn wenn es irgendwo schwierig ist, Geschäft zu machen, dann ist es für uns in Asien. Und das habe ich mir dann einfach in den Kopf gesetzt und ich wusste, ja, vielleicht gäbe es die Möglichkeit, mit Accenture nach China zu gehen.
Ja. Warum ist es schwierig in Asien kulturell?
Ja, ja. Ich habe mich dann mit diesen 36 Strategien, ursprünglich eigentlich Kriegsstrategien beschäftigt, oder wie man taktiert in China, wie man verhandeln kann.
Es dauert sehr, sehr lange, ne? Habe ich mal mitbekommen. Also sehr lange Kennenlernprozess, möglicherweise auch mal ein Glas Reiswein.
Ja, so? Lange Alkohol spielt eine Rolle. Es hat es sind da Kriegslisten, die Strategeme. Es hat
mündliche mit einer Vereinbarungen sind auch nicht verbindlich, oder? Ist das so?
Könnte ich jetzt nicht so sagen. Also List ist im Deutschen, glaube ich, etwas belastet mit Unehrlichkeit. Aber es ist eben mehr eine, wir würden das Bauernschleue nennen bei uns. Vielleicht ein bisschen was vormachen, um irgendwas anderes zu erreichen.
Mhm,
und
Manöver.
Das sind, Genau, und das, daher kommt sie aus dem Krieg. Diese Strategeme sind Kriegslisten. Also wie kann ich da einen Angriff antäuschen und dann vielleicht dort
Ja,
zuschlagen?
ist ja wie beim Schach.
Ja, genau. Und wenn du dann natürlich dich als Grün hinter den Ohren überhaupt nicht auskennst, dann fällst du natürlich auch auf alles Mögliche rein. Ich weiß noch, dass ich dann vor Ort war, habe ich eine Tour mitgemacht, wo ich die große Mauer und alles, was man so sehen muss in Peking. Und da sind wir dann, wurden diverse Sachen angeboten. Und ich habe dann den Kollegen, der schon lange dort lebt, gefragt und hat gesagt, ja, du, also das stimmt schon, was die mir da erzählt haben. Oder der hat gesagt, also bist du sicher? Und da habe ich gesagt, du, der Tourguide, der hat an dieser Beijing University studiert. Also kann ja nicht sein, dass der uns Mist erzählt. Und dann sagt er zu mir, bist du sicher, dass der an der Beijing University studiert hat? Und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, zu hinterfragen, ob jemand, der sagt, der hätte dort studiert, tatsächlich dort studiert hat. Und das ist natürlich Teil der Masche, genau, weil dann so Leute wie ich sofort denken, ah, das ist, da muss ja was Seriöses dahinter sein. Und das sind halt dann Sachen, an die man sich gewöhnt. Also ich habe es nie gewertet. Ich habe keine, ich finde es sehr sympathisch. Ich habe viel gelernt. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es nicht urteilen. Es ist einfach ganz anders. Und das war dann auch, long story short, das war dann auch nicht wahnsinnig erfolgreich, dieser Aufbau, weil wir wollten dann in diese Schulwelt rein und das ist alles Regierung. Und Regierung ist noch viel schwieriger, weil es dort noch viel mehr um Machenschaften, Beziehungen und weiß nicht was geht. Ich hatte glücklicherweise vor Ort eben einen Schweizer, der schon lange in Peking war. Und der hat mir dann bei all diesen Treffen auf Schweizerdeutsch gesagt, was ich tun muss.
Weil es keiner verstanden hat.
Genau. Und er hat mir dann immer gesagt, ja, jetzt musst du trinken und ja, ich würde nicht zu viel, weil das, was da drin ist, würde ich nicht zu viel. Und hat mir dann quasi Anweisungen gegeben, wie man sich in diesem Regierungsumfeld am besten verhält.
Ja, spannend. Also Kultur und Regeln auch im Business ist natürlich sehr, sehr interessant. Der amerikanische Raum funktioniert ja auch nochmal wieder ganz, ganz anders. Also ich glaube, da kann man natürlich viel voneinander lernen. Wahrscheinlich ist man auch schnell versucht, das zu bewerten, aber wie du schon sagst, man muss es erstmal so hinnehmen, wie es ist, ne?
Genau, es ist komplett anders. Also gerade diese Schuhsoftware-Firma, das Headquarter war in Portland, das ist dann USA, nochmal eine ganz andere Kultur. Also ich finde es einfach spannend, ja. Nicht anstrengend, sondern spannend.
Die Vielfalt.
Ja.
Wie ging es dann weiter für dich?
Ja. Ja, ich bin dann, die Firma wurde dann verkauft. Und dann durfte ich noch so ein M&A-Projekt mit einer dänischen Firma machen. Auch übrigens ganz, obwohl Dänemark eigentlich nicht so weit weg ist, für dich noch viel näher, hä? Aber trotzdem habe
Ich
ich
kann es
auch.
fast sehen von hier aus. Wir sind
Ja,
ja
okay.
in Warnemünde, also irgendwie 2 Kilometer vom Strand. Und das nächste, was dann kommt, ist Dänemark.
Ja, okay. Ja. Und schon auch dort habe ich deutliche Unterschiede festgestellt. Das eine ist übrigens auch im Nachhinein wurde mir das bewusst, was Arbeit und Organisation angeht und auch das Thema Gleichstellung und selbstverständlich, dass auch die Frauen arbeiten und also wirklich in Dänemark ein bisschen eine andere Welt verglichen wie bei uns. Genau, nach diesem M&A-Projekt bin ich dann in, sag ich mal, die ersten Fußstapfen in der Agenturwelt gemacht. Das war einerseits super anstrengend, weil teilweise der Umgang mit Mitarbeitenden für mich im Agenturumfeld nicht gestimmt hat, weil es viel um, ich will für eine Marke arbeiten und sehr stark hierarchisiert habe ich das wahrgenommen, mit all diesen Polygraph, Junior AD, Senior AD, Junior CD, Senior CD, Executive CD und jeder sagt dem anderen was quasi und so schwierig messbar und das, da hatte ich da ehrlich gesagt ein bisschen Mühe, aber was ich dort gelernt habe und das bin ich wahnsinnig dankbar dafür, ist die Schätzung Also die positive, das Schätzen, also nicht Gewicht, sondern das Wertschätzen kreativer Leistung. Weil ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich kein kreativer Mensch bin und ich habe dort kreative Menschen kennengelernt, die Sachen können, die ich nie könnte. Und das hat so eine Wertschätzung gegeben, da ich vielleicht eher aus der technischen Schiene das vielleicht vorher eher ein bisschen abgewertet habe. Aber dann gemerkt haben, hey, wie die da zu in der kürzesten Zeit zu 17 Ideen kommen und dann herumspinnen und das Ganze doch dann noch in eine Textform bringen, die sehr ansprechend ist, muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und heute bin ich, und ich bin jetzt inzwischen schon seit 10 Jahren bei Unique, dieser Digitalagentur, und dort habe ich so das Hybridmodell für mich auch gefunden. Einerseits sind wir technisch unterwegs und andererseits sind wir sehr konzeptionell, alles was so UX-Leistungen angeht, Kreativleistungen. Und für mich ist das, glaube ich, so, dass die richtige Balance zwischen einer Agenturwelt, Kreativwelt und einer Softwarefirma, habe ich, glaube ich, den richtigen Ort für mich gefunden.
Ihr habt ja auch einen Purpose für euch definiert. Wir setzen uns ein für eine Zukunft, die den Menschen achtet. Wir machen Digitales menschlich. Magst du uns mal verraten, wie dieser Prozess war hin zu dieser Definition?
Ich muss sagen, dass das quasi wie mitgekommen ist mit der ganzen Umsetzung der Selbstorganisation. Holacracy selbst setzt den Purpose ins Zentrum, und in dem Rahmen haben wir uns dann auch Gedanken gemacht zu unserem Sinn und Zweck und unserem Warum. Und dieser Purpose ist tatsächlich noch der Original-Purpose, der vor 4 Jahren entstanden ist. Ohne diesen Vorlauf, den ich leider immer noch nicht auswendig kann. Aber wir machen Digitales menschlich, ist quasi der Claim dazu. Und das ist der ursprüngliche Purpose, den wir damals definiert haben.
Das bedeutet ja, dass Digitales sonst nicht menschlich ist.
Man kann auch sagen, wir machen es menschlicher. Es hat eigentlich zwei Betrachtungen. Das eine ist, dass das, was wir tun als Arbeit, sehr häufig oder meist in der Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch steht. Vereinfacht gesagt, vor 20 Jahren hat man gesagt, wir machen Homepages. Das ist inzwischen etwas komplexer geworden, diese großen Webauftritte, und der Webauftritt ist ja nur das, was man sieht. Ganz vieles muss hintendurch auch geschehen. Aber schlussendlich das, was wir tun, immer dazu, dass Digitales für Menschen brauchbar genutzt werden kann. Und diese Ambition, das noch brauchbarer zu machen, noch nutzbarer, wir machen auch sehr vieles, sage ich mal, Sinnvolles, was Menschen betrifft. Und diese Ambition und der andere Aspekt, der kommt ein bisschen aus unserer DNA, aus der Kultur im Sinn von der Umgang untereinander mit unseren Kunden, Lieferanten, Netzwerkpartnern und so weiter. Wir haben diesen Anspruch, dass der schon sehr menschlich ist. Was man auch darunter alles verstehen mag, aber dieses achtsame, auch auf die anderen einzugehen, eher sympathisch, dafür vielleicht weniger geschäftsoptimiert, vielleicht sozusagen. Man könnte vielleicht mit einer gewissen Schärfe teilweise mehr aus einem Geschäft auch rausholen. Aha, okay. Aber das ist so unsere DNA. Wir sind nicht die Wilden, die Lauten. Ich glaube, das, was wir jetzt mit Selbstorganisation machen, das ist das erste Mal so wirklich etwas Lautes im Sinn von, wo man darüber spricht und auch über uns spricht. Aber wenn du in unserem Markt quasi rumfragst, dann ist Unique jetzt nicht die bekannteste Marke, weil uns etwas diese Auffälligkeit fehlt. Aber Kunden würden sagen, die sind ganz nett.
Ich habe kürzlich Ich glaube, das war in dem Hörbuch Keine Regeln, wo es um die Netflix-Kultur geht. Ich weiß nicht, ob du davon.
Schon mal ein Talk. Ich habe mal mit jemandem auf einem Panel gesprochen, die beim HR von Netflix war, ja. Ein bisschen reingehört, ja.
Ganz interessant. Die haben sich ja auch so ihr eigenes System gebaut, ihr Kultursystem, Organisationssystem. Und da, ich glaube, es war dort, da ging es darum, dass gesagt wurde, es gibt so Organisationen, die sind wie Elefanten und dann gibt es wieder andere, die sind eher wie Pinguine, weil die Elefanten, die kümmern sich auch um schwache Tiere, junge Tiere, ältere Tiere, denen es nicht so gut geht, die werden immer mitgenommen, die werden dann teilweise in die Mitte auch genommen und beschützt, die sind immer in der Herde. Bei den Pinguinen ist es aber so, da wird auch mal ein Tier abgestoßen, was nicht performt, sage ich mal so. Das kommt tatsächlich vor, dass dann auch mal ein kleiner Pinguin ganz traurig irgendwie ausgestoßen wird.
Darwin.
Und bei Netflix gibt es ja diese zwei Grundpfeiler, maximale Transparenz und Freiheit. Jeder kann ganz viele Entscheidungen treffen und auf der anderen Seite Talentdichte. Also sie sagen, sie wollen performen, sie wollen die besten Spieler auf jeder Position haben. Und wenn du das dann nicht bringst, dann bist du auch mal raus, wirst auch mal gekündigt. So. Und daher so die Frage an dich, wie du das siehst, sind wirtschaftlicher Erfolg und Gewinnmaximierung, widerstrebt das oder ist das ein Kontrast zum menschenzentrierten Zusammenarbeiten? Oder ist möglicherweise das menschenzentrierte Arbeiten auch eine Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg?
Ja, ich persönlich sehe schon die zweite Betrachtungsweise, die du aufgeführt hast. Also, dass der Erfolg das Resultat ist aus unserem Tun und nicht zuerst eine Zahl im Raum steht, die es gilt zu erreichen und dann geht es uns gut. Das ist natürlich eine Wechselwirkung und wir versuchen zum Beispiel, das andere nicht unbedingt direkt gegenüber, also die beiden Sachen gegen sich auszuspielen, weil beispielsweise wir machen Digitales menschlich. Jetzt könnte ja sein, dass die Auslastung in einem Bereich extrem tief ist und wir machen ein Projekt, wo wir jetzt diesen direkten quasi Mehrwert bezüglich Menschlichkeit nicht sehen würden. Das muss nicht gerade ins Gegenteil fallen, dass wir jetzt für irgendwelche Waffenproduzenten oder irgendwas machen würden. Da gibt es gewisse Grundlagen zum Entscheid, wo dann Sachen rausfallen. Aber kann ja sein, dass man was macht, was eher langweilig tönt. Und jetzt wüsste jetzt nicht, warum das Digitales Menschlichen macht. Wir würden dann aber nicht sagen, ja, dann machen wir das nicht, weil das passt nicht zum Purpose. Schlussendlich sind wir keine Non-Profit-Organisation. Es geht nicht um Gewinnmaximierung, aber ja, es geht darum, dass wir Löhne bezahlen können und auch jedes Jahr mehr Löhne bezahlen können. Mhm. Die Mitarbeiter wollen ja auch eher mehr Lohn als weniger Lohn. Ne? Und daher versuchen wir das so nicht direkt zu werden. Wir sehen es eher als unterschiedliche Perspektive. Mhm. Und das ist auch ein guter Diskurs, der diesbezüglich stattfindet, weil wenn dann wieder ein Entscheid gefällt wird im Sinn von, das machen wir jetzt und es zahlt sich nicht direkt auf den Purpose, dann gibt es halt schon eine Frage, ja, ist das dann Purpose-driven und so. Ja, ich habe die Netflix das noch erwähnt, wegen eben dieses Pinguin-Elefanten-Prinzip und die Besten. Ich habe das auch etwas so wahrgenommen, dass es darum geht, die Besten zu haben. Und ich finde das eine, ja, ich weiß nicht, ob elitär ein zu strenges Wort ist, aber ich finde das, nein, würde für uns nicht stimmen. Ja, genau, das tönt gut. Kenne ich noch zu gut aus meinen Beratungszeiten mit High Performance Delivered. Das tönt gut, ja. Und fand ich jetzt zum Beispiel für meine damalige Lebensphase genau das richtige Motto. Das konnte ich mich voll damit identifizieren. Aber heute, ich würde jetzt nicht sagen, also ich bin nach wie vor durch die Spielnatur quasi über Leistung und Resultat und Gewinnen, das ist ein Trieb. Aber ich würde nicht sagen, wir wollen nur die Besten. Das fände ich eine unpassende Aussage. Nein, wir wollen gute Mitarbeitende, aber zu sagen, wir wollen nur die Besten und daher muss man die beste Person auf die Rolle finden und sonst passt halt nicht. Dieses, sag mal, Filtersystem, diese Meritokratie, das würde für uns nicht aufgehen.
Bei der Sparkasse, bei der ich bis vor etwas über einem Jahr gearbeitet habe, da wurde immer gesagt, wir suchen Leute, die wollen, beibringen können wir ihnen alles.
Das finde ich ein ganz, das muss ich mir aufschreiben, ganz schön. Ja, da kann ich mich voll damit identifizieren. Also lieber jemand, der Energie hat oder die was bewegen möchte. Mhm. Und dann kann man darüber sprechen, in welche Richtung die Energie vielleicht am besten geht, als das Gefühl, du musst die ganze Zeit einen Anschub geben, weil sonst geht irgendwie nichts vom Fleck. Mhm. Ja, finde ich schön, ja.
Ja, und ihr habt dann 2007 das System Holokratie bei euch eingeführt. Wie kam es dazu? Was hat den Anstoß gegeben, euch mit dem System von Brian Robertson zu beschäftigen und das dann auch einzuführen?
Mhm. Er war 17 übrigens.
Ja? 17, ja.
Ja, genau. Ja, der Ursprung lag interessanterweise nicht in der Überlegung, eine neue Organisationsform einzuführen. Also wenn wir rückblenden könnten und du uns gesagt hättest, ihr macht dann Holokratie, dann hätten wir dich mit großen Augen angeschaut. Also A, weil wir gar nicht verstanden hätten, was es ist. Und B, wenn du uns dann gesagt hättest, das hat so mit Selbstorganisation und so zu tun, dann hätten wir dir wahrscheinlich gesagt, ja, Gabriel, das ist nett, aber wir haben jetzt schon das eine oder andere Problem und ich glaube nicht, dass Selbstorganisation die Lösung dazu ist. Mhm. Das Ganze ist entstanden über die Strategiebearbeitung. Wir hatten das 20-jährige Jubiläum im 2016 und haben uns dann überlegt, ja, quasi Strategie war auch immer das Thema, wo ist die Strategie, wo geht's hin, wo sind die großen Vektoren und haben uns dann quasi der Strategieüberarbeitung haben die uns vorgenommen. Und im Rahmen der Strategieüberarbeitung, so wie man das brav macht, Structure follows Strategy, zuerst Strategie und dann die Struktur, haben wir aber schon gewusst, wir werden uns dem Thema Struktur widmen. Aber zuerst haben wir ganz klassische Strategiearbeit gemacht mit Analyse, Geschäftsmodelle, Positionierung, Profilierung, weiß nicht was. Und als das dann fertig war, kam die Auseinandersetzung mit der Organisationsform. Ich hatte damals die schöne Aufgabe, mich dem Thema anzunehmen. Ich war vorher als COO unterwegs von UNIQ, wo du das quasi das operative Geschäft führst. Und wir haben dann unsere damals noch Funktionen getauscht, auch in der Geschäftsleitung. Ich habe mich dann dem Thema Strategie angenommen und hatte auch Zeit und Energie dafür, weil ich nicht mehr mit der Führung von zig Leuten beschäftigt war, sondern quasi mit der Auseinandersetzung der Strategie und der Organisation. Für die Strategie haben wir dann einen externen Berater geholt, haben dann methodisch mit ihm was aufgestellt. Bezüglich Organisation habe ich dann schon sehr früh angefangen, Gespräche mit anderen Organisationen zu führen. Anderen Organisationen, die Führung und Arbeit und Organisation anders machen. Das war teilweise auch Holokratie, aber das waren auch, das ist dann Zünfte oder Tribes oder allen möglichen.
Soziokratie.
Weiß ich jetzt gar nicht, ob das aufgetaucht ist. Jedenfalls ging es mir darum, mich mit Leuten zu unterhalten, die sowas gemacht haben.
Und Spotify hat doch das Tribe-Modell, oder?
Genau, ja, genau. Und habe dann versucht zu verstehen, was sie anders machen und habe dann vor allem auch gemerkt, dass die Leute die Verantwortung tragen und mit gutem Gewissen sagen können, dass sie es anders tun. Also sie waren auch verantwortlich dafür und teilweise oder meist hat ihnen die Firma auch gehört oder Teile davon. Also sie haben das sehr verantwortungsvoll gemacht. Und ich bekam dann ganz merkwürdige Antworten, wie zum Beispiel, das weiß ich noch nicht, oder guter Punkt, das würden wir uns dann anschauen, wenn es ein Thema ist. Ich bin da mit meiner großen Risikoliste gekommen, mit allen Fragen, was da irgendwie schief gehen könnte und so. und habe dann von Unternehmen Antworten bekommen, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Wie kann die oder der jetzt in aller Ruhe sagen, das schauen wir uns dann an, wenn es ein Thema ist. Kann doch nicht sein, das muss doch jetzt geklärt sein. Und damals war sicher auch das Thema LALU mit Reinventing Organizations, dieses wirklich, finde ich, sehr herrliche Buch, das immer mehr Leute gelesen haben. Das Schlagwort responsive Organisationen kam hoch, Netzwerkorganisationen, das Thema Komplexitäten. Also es gab immer mehr so Themen diesbezüglich. Genau. Wir haben uns dann zu einem Workshop getroffen, wo es tatsächlich darum ging, die Organisation quasi zu definieren für die Zukunft. Wir haben den dann auch klassisch aufgebaut und haben uns mit divisional, funktional, geografisch, mit Stärken und Schwächen diesbezüglich unterhalten. Aber es ging natürlich immer um diese Boxen, diese klaren, abgegrenzten Hierarchieboxen, wer für was verantwortlich ist. Und wir haben dann uns noch so ein Inspirationsreferat quasi gebucht, wo jemand uns die Thematik der Holakratie mal vorgestellt hat. Und also einerseits hat ein Teil der, das waren damals die Geschäftsleitung, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also wir haben das Thema auch nicht breiter gemacht, sondern wir wollten das in kleinen Rahmen mal entscheiden. Und haben dann, einige haben sich schon vorher ein bisschen beschäftigt mit diesen Themen. Aaron Dicknen ist auch so ein Stichwort, der über neue Arbeit spricht. Eben LALU, und so langsam ist die Erkenntnis gereift, dass es was anderes gibt als einfach diese Kästchen und divisional, funktional. Und als dann dieses Inspirationsreferat noch dazu kam, dann war für einen Teil von uns eigentlich klar, dass es in diese Richtung gehen muss. Weil wenn wir jetzt die Organisation quasi umgestalten, dann ist vielleicht jetzt der tolle Zeitpunkt, mal was ganz anderes zu tun. Waren uns aber noch nicht ganz einig, ob das der richtige Weg ist. Weil jeder hat für sich quasi seine Zeit dann auch gebraucht, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich wurde gerade heute Morgen bei einem Talk gefragt wegen, ja, warum dann Holacracy? Und es ist eigentlich ganz einfach. Für uns war Holacracy irgendwie das einzig konkret Fassbare, das wir uns quasi so anschauen können und beurteilen können, ohne dass wir irgendwelche Erfahrung damit haben, aber wir wissen, was da steht. Und ja, das hat uns jetzt geholfen. Das ist eine Typenfrage. Wenn du vielleicht eher analytisch unterwegs bist, dann kann das helfen. Bei uns hättest du nicht einfach Workshops machen können und wir schauen uns mal ein bisschen an, wie wir zusammenarbeiten und was das mit uns macht und so. Diese Sprache hätten wir wahrscheinlich auch nicht verstanden zu dem Zeitpunkt.
Würdest du also sagen, jede Organisation braucht ihr eigenes Modell und für einige ist vielleicht auch die konservative Hierarchie nach wie vor gut?
Übrigens, also wenn du gerade Hierarchie sagst, weil es häufig quasi nicht ganz klar ist, also Holacracy hat ganz viel mit Hierarchie zu tun. Daher, was ich überzeugt bin, dass die personifizierte Hierarchie und ist das, der Teil der Hierarchie haben wir abgeschafft. Es gibt nicht mehr diese Eltern-Kind-Beziehung, diese Cheffunktion mit ganz viel impliziten Verantwortlichkeiten, dieses Menschen über andere Menschen stellen, das gibt es nicht mehr. Und da zweifle ich inzwischen tatsächlich, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ich verstehe, dass wir von dort kommen.
Und das ist ja wie mit der Demokratie in der westlichen Welt und dann gehst du nach in die arabische Welt oder teilweise nach Afrika und sagst ihnen, ihr müsst jetzt Demokratie machen, dann können alle mitbestimmen und partizipieren. Das ist aber teilweise auch gar nicht immer so gewollt, weil manchmal ist der starke Mann auf der Brücke ja auch jemand, auf den man es dann schieben kann, wenn es nicht läuft.
Ja, die ultimative Frage ist aber, was macht Organisation erfolgreicher und nicht, was für Chefs stimmt oder für Mitarbeitende stimmt. Also logisch muss für sie auch irgendwie stimmen, hä? Aber vielleicht möchtest du ja auch, dass Mitarbeitende quasi mehr Entscheide selber fällen, oder Vorschläge auch selber machen. Also es ist ja gerade auch die Holokratie, das ist ja nicht nur bequem, sondern es hat auch starke Anforderungen an dich selbst. Und als Unternehmen finde ich es natürlich die richtige Frage, was macht uns schlussendlich als Organisation erfolgreicher?
Ja.
Und das ist auch dort, was natürlich klemmt, weil welcher Chef möchte sich denn schon freiwillig abschaffen? Und das dort, wo auch die große Streitdiskussion, glaube ich, um Holacracy da ist, wo die Positionen schon fast ein bisschen gegeben sind. Und dann kann es auch schnell dogmatisch werden. Aber eigentlich müssen wir uns anschauen, was ist anders an der Art und Weise der Zusammenarbeit? Und sind diese Arbeitsprinzipien für uns als Organisation erfolgreicher? Und ob man es dann Holacracy nennt oder Soziokratie oder kollegiale Führung oder wie man auch immer möchte. Und damit will ich nicht sagen, es ist völlig egal, was man macht, hä? Aber Prinzipien sind häufig sehr ähnlich und es geht schlussendlich darum, diese Prinzipien zu leben. Und daher bin ich schon nicht sicher, wie lange die klassische, ich nenne es einfach mal klassische, auch dort gibt es tausend Unterschiede, Pyramide so funktionieren wird.
Du hast ja schon angesprochen, dass bei der Holokratie ein großes Framework, ein großes Regelwerk zugrunde liegt. Da stelle ich mir auch einen großen Schulungsaufwand vor, wenn man sowas einführt. Wie funktioniert das?
Ich nehme diesen Aufwand nicht, also ich würde den nicht als groß einschätzen. Ich würde die ganze Reise als aufwendig und groß einschätzen, im Sinn von eine lernende Organisation, die sich stetig weiter verbessert. Wenn man das wahrscheinlich aufsummieren würde, aber das ist die Frage gegenüber, was man das dann stellt, vielleicht müsste man dann auch die Energieverluste, die in einer klassischen Organisation entstehen, gegenrechnen. Aber es ist definitiv eine Veränderung in der Arbeitswelt für alle. Ich glaube, für Führungskräfte noch ein bisschen mehr, weil das heute und morgen unterscheidet sich dann schon größer, weil es unter anderem auch geht, Sachen zu verlernen, auch Sachen, die uns vielleicht erfolgreich gemacht haben. Aus irgendeinem Grund sind wir auch hoffentlich Führungskraft geworden und diese Qualitäten, die sind teilweise vielleicht nicht mehr in der Form gefragt, sondern ein bisschen anders und das ist ein schwieriger Weg. Bezüglich der Ausbildung, wir haben es beispielsweise so gemacht, dass wir einen ganz kleinen Kern in eine Ausbildung geschickt haben. Bei uns waren von 250 Mitarbeitenden, haben wir 7 Leute in so ein 4-Tages-Training geschickt. Und das war schon, was quasi wie so externer, offizieller Trainingsaufwand angeht. Der Rest war Aneignung, natürlich vor allem von diesen 7 Leuten, die sich dann intensiver damit beschäftigt haben, die das dann angefangen haben zu praktizieren. Dann haben sich andere Leute das abgeschaut und haben immer wie mehr und mehr mitbekommen. Wir machen heute noch im Rahmen des Onboardings, ich glaube inzwischen so ein halber Tag, geht es um die Holokratie. Und der Rest ist Learning on the Job. Weil das glaube ich auch ganz wichtig, dass wir machen vielleicht 1-2% unserer Zeit so merkwürdige Meetings in dieser speziellen Regelform und der Rest der Zeit arbeiten wir einfach ganz normal. Also das muss man vielleicht auch mal sagen. Das sieht nicht ganz anders aus. Wenn du zu uns zu Besuch kommst, dann denkst du nicht, die machen Holacracy. Ich glaube, du bist gar nicht, entweder bist du in einem dieser Meetings und denkst du, die machen das ein bisschen anders. Faszinierend, wie die zum Beispiel nicht alle miteinander sprechen. Faszinierend, die Transparenz, die sie jeweils herstellen, sind so beobachten. Aber du würdest nicht sagen, das fühlt sich hier ganz merkwürdig an. Wie
Holacracy, Scientology, was machen die da?
Ja, ganz gefährlich. Ja. Und da muss ich auch immer selbst aufpassen, weil ich finde tatsächlich das etwas Sinnvolles, aber ich möchte natürlich nicht genau in diese Diskussion rein, dass das etwas Mystisches ist, entweder bist du dabei oder nicht. Und das nehme ich aber häufig so wahr. Es ist von Anfang an häufig klar, wer dagegen ist und wer dafür. Und dann ist die
polarisiert
Gefahr,
dass, auf jeden Fall.
Ja, stark, ja.
Was sind so deine drei Top-Learnings, die ihr so, die du so nach 3, 4 Jahren Praxis teilen kannst?
Ja, das eine ist sicher das, was ich angesprochen habe mit diesem Verlernen. Lernen mit Macht und Organisation anders umzugehen. Wir sind alle bereit, ein Fachbuch zu lesen. Das ist spannend, da was zu lernen. Aber wenn es so um die Grundsätze geht, wie ich eben mit Macht und Status und Organisation und Arbeit umgehe, dann ist es schwierig. Und diese Auseinandersetzung hat sicher mir selbst auch gut getan. Ja. Was bin ich überhaupt? Wie wichtig ist mir Macht? Wie wichtig ist mir Status? Was kann ich erreichen, ohne dass ich diese Abzeichen auf der Schulter trage? Das ist eine Journey.
Apropos, glaubst du eigentlich, dass auch in so hierarchischen Organisationen wie eine Armee solche Modelle funktionieren können? Weil du gerade sagst, so Abzeichen, Badges, da muss ich natürlich gleich an Uniform denken.
Ja, klar. Es gibt sogar Untersuchungen, aber ich muss dir sagen, ich kenne mich nicht groß aus mit denen, aber habe auch schon davon gehört, dass man das so Untersuchungen bezüglich Selbstorganisation und Militär gemacht hat und tatsächlich herausgefunden habe, dass es durchaus solche Prinzipien gibt, die dort auch zur Geltung kommen. Wie beispielsweise diese Dezentralisierung der Entscheide. Also es ist häufig halt sehr wichtig, schnell zu entscheiden. Und häufig wird ja auch das Beispiel Blaulichtorganisation genommen. Geht nie. Also Selbstorganisation und Blaulicht, das würde nie im Leben gehen, weil das ist zeitkritisch. Ja? Aber jetzt das Beispiel wieder Militär im Sinn von entscheidend, ob man in diese Richtung läuft oder in diese Richtung. Und wenn du dann die ganzen Kommandoketten durchgehen musst, bis du dann quasi das Okay hast, dich links oder rechts zu bewegen, dann bist du vielleicht schon weg vom Fenster. Also auch dort gibt es diese Betrachtung der Dezentralisierung. Und auch die Rollenwelt, also es gibt ja gerade, und im Militär finde ich schwierig, ja, weil ich mich nicht wahnsinnig damit auskenne und vielleicht auch noch ein bisschen ein altes Bild habe von Militär, muss ich zugeben. Als ich damals noch in der Rekrutenschule war, war es schon noch sehr klassisch und ich glaube, dort gibt es auch deutliche Veränderungen. Aber nehmen wir die Blaulichtorganisation, das sind ja vielleicht nicht personifizierte Hierarchien, sondern Rollen. Es muss jemand entscheiden, ob wir jetzt ins Haus gehen oder von draußen aus löschen. Ist diese Person als Gabriel dem David überstellt oder nicht? Ich glaube nicht, hä? Als Mensch. Es kann sein, dass du dafür verantwortlich bist, in welche Richtung wir fahren und der andere ist verantwortlich zu entscheiden, ob wir ins Haus gehen oder von außen löschen. Und beide haben klare Verantwortlichkeiten, die übrigens auch in zeitkritisch extrem gut funktionieren. Aber es
muss eine Klarheit geben, ne?
Genau, unbedingt. Es braucht die Transparenz und es braucht die Klarheit. Aber was es nicht braucht, ist diese absolute Überstellung. Wenn wir danach ins Feierabendbier gehen, nachdem wir den Brand gelöscht haben, dann bist du nicht mehr, du bist nicht mein Vorgesetzter. Ja? Und das nächste Lohngespräch habe ich dann mit dir und die Strategie der Feuerwehr definierst du und all diese Verantwortlichkeiten liegen nicht bei dir, sondern sind vielleicht geteilt. Daher glaube ich auch, dass in zeitkritischen Situationen die Dezentralisierung, Selbstorganisation helfen kann. Was sich übrigens jetzt auch mit Covid gezeigt hat, wie wertvoll natürlich diese dezentralisierten Selbstentscheidungsmomente auch sind. Vielleicht, um nicht zu lang zu werden mit meinen Antworten, sage ich dir noch ein zweites und das dritte lasse ich sein. Hä? Das ist für mich die schönste quasi Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass kleine Schritte große Wirkung zeigen können. Ich mag mich so viele Diskussionen erinnern, um den großen Wurf zu erreichen. Und die Diskussion ist schon fertig oder ist es noch nicht fertig? Kann man schon rausgehen damit oder noch nicht? könnte eventuell eine Frage entstehen, die man nicht beantworten kann. Das wäre peinlich. Dann arbeiten wir doch noch ein bisschen weiter. Fühlt sich extrem schwer an, kann auch dazu führen, dass dann schlussendlich nichts entsteht oder dass zerredet wird oder weiß nicht was. Heute ist die Frage, ist dieser kleine Schritt besser als das, was wir heute haben? Ja. Ist dieser kleine Schritt schon super und löst alles? Nein, um Himmels Willen, gibt noch viel zu tun. Aber nochmal, ist es besser als vorher? Ja, dann lass uns diesen Schritt machen. Und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und diese Macht der kleinen Schritte ist ein enorm starkes Instrument, um wirklich zu Veränderung zu kommen und Dinge zu bewegen. Und da habe ich, glaube ich, selber eine komplett andere Einschätzung, als ich die vor dieser Transformationsreise hatte.
Du schreibst ja auch darüber auf LinkedIn, auch über Transformation. Also liebe Hörer und Hörerinnen, folgt dem Ivo bei LinkedIn und auch bei Twitter und auch bei Clubhouse bist du ja, mal eingangs schon gesagt, aktiv und teilst auch so deine Erfahrungen. Wenn man jetzt sagt, Mensch, wir würden uns auch mit dem Thema Holokratie gern beschäftigen. Hast du da einen Tipp für einen Einstieg in das Thema? Ein Buch, ein Blog, ein Podcast, was auch immer?
Ich habe etwas Grundsätzliches und zwei Bücher. Im Grundsatz würde ich mich unbedingt mit Menschen treffen, die praktische Erfahrung in solchen Organisationsformen gemacht haben. Ich finde Studien auch spannend. Ich finde Beratung ein toller Beruf. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich mit Leuten zu treffen, die dir erzählen können, wie sich's tatsächlich anfühlt. Und nicht nur, wie sich's tatsächlich anfühlt, sondern auch dir Ideen mitgeben können, wie du mit gewissen Fragestellungen konkret umgehen kannst. Das so ganz generell. Da würde ich mir viel mehr Diskurs wünschen. Genau, und weniger Verteidigung und Erklärung von Systemen und die eine Weisheit über die andere zu stellen, sondern mehr quasi aus der Erfahrung. Bezüglich Bücher, zwei Bücher, die ich toll finde, diesbezüglich, ich finde ganz viele Bücher toll, das ist das Buch von Lalu, das Reinventing Organizations. Und was mir dort gefällt, ist der Lalu, das war ein ehemaliger McKinsey-Berater, der quasi in viele Organisationen reingeschaut hat, aber dann auch mal feststellen musste, es gibt eine andere Art und Weise, wie man Organisationen gestalten kann, und kommt eigentlich auf drei Erfolgsrezepte. Das eine ist die Ganzheitlichkeit, dass ich als Mensch sein kann, sowohl im Privaten wie auch an der Arbeit, dass es nicht mehr diese quasi Kulissenwechsel gibt, die wir auch anfangs mal erwähnt haben, was auch selbstorganisiertes Umgehen angeht. Es geht um das Thema Purpose, also um Sinn und Zweck. Organisationen, die sich einem Purpose ausrichten, die sich um das Warum kümmern. Warum stehe ich am Montagmorgen auf? Was bewegt mich dazu? Habe ich eine Verbindung zu diesem Purpose? Und das dritte Element, das er aufzeigt, ist Selbstorganisation. Das heißt, Organisationen, wo Entscheidungsfindung anhand der Kompetenzen und dann auch häufig des Purpose selbst gefällt werden können. Das Problem beim Buch von Lalu ist ein bisschen, dass man viele, und übrigens habe viele Führungskräfte erlebt, das war der Augenöffner, als die dieses Buch gelesen haben, weil er ist so undogmatisch. Er sagt nicht, du musst das machen, das machen, das machen, sondern er erzählt einfach, was anders gemacht werden kann. Das Problem in seinem Buch ist ein bisschen, es hört dann auf, wenn du wissen möchtest, ja, was kann ich denn jetzt konkret machen? Also ich möchte das jetzt. Was mache ich denn jetzt? Und da finde ich tatsächlich das Buch von Brian Robertson über Holacracy spannend, wo eine mögliche Art aufgezeigt wird. Ich möchte betonen, eine mögliche Art, wie man sowas machen könnte, aber eine sehr konkrete Art, wie man das machen könnte. Und ich finde die Reihenfolge extrem entscheidend. Also wenn du nicht überzeugt bist, dass sich sowieso was ändern muss in der Arbeitswelt, dann lies nie im Leben und schenk auch deinem Chef nie das Buch von Robertson. Das ist viel zu technokratisch, prozessual. Da denkst du, ah, Hilfe, das ist ja wie FIFA-Regeln lesen, das geht überhaupt nicht. Aber eben die Überzeugung haben und denken, hey, ich möchte das machen und ich möchte jetzt konkret werden. Ich möchte diese Agilität konkret machen, die sich alle wünschen, dann ist das sicher ein Buch, das einem ein paar Ideen gibt, wie man da weiterkommt.
Sehr schön. Vielen Dank. Ich würde dann zum Abschluss des Gesprächs auch gerne nochmal 3-4 Sätze rüberwerfen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist.
Ja, ich kann mich ja nicht groß vorbereiten, weil ich die Sätze nicht kenne. Daher bin ich bereit.
Der Begriff New Work bedeutet für mich
ein zu großer Sammelbegriff, der unbedingt nicht beim Fußballkasten enden sollte.
Eine Person, die mich beim Thema Organisationsentwicklung und Kultur sehr inspiriert hat, war?
Einerseits der Lalu, den ich aber nicht kenne.
Der könnte auch mal ins Clubhaus kommen, ne?
Ja. Ja, er ist leider sehr still.
Wahrscheinlich Android-User.
Das genau kann auch sein. Und er macht sehr wenig Auftritte. Und andererseits ist Matthias Lang von den Dwarfs and Giants, mit dem ich auch das eine oder andere Training dabei sein durfte als Coach. Das war für mich schon sehr beeindruckend, ja.
Okay, nächster Satz. Ein Future-Skill, der für unsere Kinder wichtig wird, ist?
Kreativität und Achtsamkeit. Ich glaube, das sind Themenbereiche, die uns stark differenzieren können von, sag mal, von Maschinen, ohne sie als Feinde zu sehen.
Mhm. Vielen Dank dafür. Wir werden natürlich auch verfolgen, was du tust. Du wirst ja auch darüber berichten. Du hast ja auch einen Blog. Das tun wir dann auch gerne nochmal in die Shownotes. Dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund. Viel Erfolg. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns dann bald auch mal sehen können auf eine Tasse Kaffee oder ein Feierabendgetränk. Vielleicht sogar in Karlsruhe. Da war ich ja auch schon einmal. Da seid ihr ja auch mit Unic. Aber das
wäre extrem toll, ja. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, das ist Vorfreude. Ja.
Genau. Vielen Dank, Ivo.
Und, mach's gut.
Wir sehen uns und hören uns. Bis bald. Ciao.
Danke. Tschüss, Gabriel.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge New Work Chat, Folge Nummer 46 mittlerweile mit Ivo aus der Schweiz. Ich hoffe, ihr könnt den ein oder anderen Impuls mitnehmen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch euer Feedback gebt. Schreibt mir bitte Nachrichten auf LinkedIn oder auf Twitter oder geht auf meinen Blog gabrielrath.com. Ich freue mich wirklich über auch kritisches, konstruktives Feedback. Was kann noch besser laufen? Da gibt es bestimmt noch Luft hier und da, aber wie ihr merkt, macht es mir einfach unheimlich viel Spaß und ich persönlich nehme einfach auch echt viel mit und kann auch nur empfehlen, auch wenn man vielleicht keine Zuhörer hat oder nicht viele Zuhörer hat, stellt Fragen, das ist die beste Art zu lernen. Also was ich alleine, seit ich den Podcast mache, schon gelernt habe von so smarten Leuten wie Ivo, das ist wirklich Wahnsinn und macht auch einfach extrem viel Spaß. Also, bitte supportet den Podcast auch, teilt den New Work Chat weiter, erzählt es eurer Familie, euren Kollegen, euren Freunden, euren Netzwerken und verteilt doch auch gerne mal ein paar Sterne in der Bewertung. Vielen Dank dafür. Ansonsten bleibt nur noch mal der Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben eine Kommunikations-App entwickelt, die Moin-App. Die Moin-App verbindet quasi das Beste aus Messenger und mobilem Intranet und das kurz und knackig und vor allen Dingen auch so, dass es Spaß macht. Denn ihr wisst, viele Software-Tools sind sperrig machen nicht wirklich viel Lust, sie zu benutzen. Wir haben gesagt, wir wollen dann mit der Moin-App mal einen anderen Weg gehen. Ich würde vorschlagen, ihr schaut euch das einfach mal an auf moinapp.de. Da gibt es auch ein kleines animiertes Video, das euch mal einen Eindruck vermittelt, was wir da vorhaben. Einfach mal ausprobieren. Schreibt mir gerne, wenn ihr das mal kennenlernen wollt, dann schicke ich euch gerne auch einen Zugang. Wir wollen damit besonders Unternehmen aus dem Mittelstand weiterhelfen und haben von Umfragen bis zu Schulterklopfern, Überstundenalarm, ganz viele Elemente auch reingepackt, die bei dem Thema Kultur und Kulturentwicklung helfen können. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.